Hier ist Radio Festung Königstein und heute
wenn hier Hördokumente aus der Geschichte der Festung Königstein präsentiert werden, dann sind es Dokumente aus den letzten Jahren ihrer Funktion als Festung. Zwischen April 1793 und September 1795 diente die Festung Königstein als Gefängnis vor allem für Aktivisten und Sympathisanten der Mainzer Republik. Aus der Fülle der zeitgenössischen Akten, Briefe, Anweisungen, Untersuchungen, Buchpublikationen und Bittschriften und Beschwerden zitieren wir hier einzelne Dokumente. Folgen Sie uns also zu einem Hördokument in der kleinen Reihe aus dem Gefängnis der ersten Demokraten. Arzt und Patient, der Fall Westhofen. Zu den akademischen politischen Gefangenen auf der Festung Königstein zählte im Jahr 1795 auch der Mathematikprofessor Karl Westhofen, gebürtig aus Eschborn, ehemals Professor an der Universität Mainz und aktiv in der Mainzer Republik. Er gehörte wohl zu der Gruppe von Gefangenen, die vor allem psychisch belastet waren und mit ihrem Los auf der Festung haderten. So enthält der Königsteiner Vogteiamtsbericht eine Anlage, medizinisches Gutachten vom 21. März 1795. Kurfürstliche Hohe Regierungsdeputation. Königsteiner Amtsvogt Bericht, den auf der Festung Königstein inhaftierten ehemaligen Professor Westhofen betreffend. Nach dem gnädigen Befehl vom 9. des Monats hat Berichtender die Gesundheitsumstände des dahier inhaftierten ehemaligen Professor Westhofen durch den hiesigen kurfürstlichen Oberamtsphysikus M. Schmidt untersuchen. Strauß, Amtsvogt, Königstein, den 27. März 1795. Die Krankheit des Herrn Professor Westhofen zu Königstein betreffend, es sind bereits 7 bis 8 Monate, dass ich wegen denen Krankheitsumständen des Herrn Professor Westhofen zweimal auf der Feste Königstein war. Schon damal überzeugte ich mich durch seine Erzählungen und meine vorgenommene Untersuchung, dass derselbe schon vor langer Zeit an einer schlechten Verdauung litte, mit Hämorrhoidalumständen und damit verbundene Koliken geplaget sei und ein sehr schwaches, empfindliches Nervensystem habe. Er versicherte mich, dass sich mit diesen Körpersgebrechen die traurigste Fantasien der Seele verbindeten, die ihn Tag und Nacht in eine betrübte, das Leben bittermachende Lage versetzt hätten. Er erzählte, wie er gegen diese lästige Übel sich des Rats verschiedener Ärzten und deren von ihnen vorgeschriebenen Mitteln bedient hätte. Niemals aber habe er so weit kommen können, dass diese leidige Krankheitsursache aus der Wurzel ausgerottet worden wäre. Auch ich versuchte mit reiflich gemachter Überlegung und vieler Sorgfalt, ob und was mit einem so hartnäckigen als quälenden Übel noch auszurichten sei, und nach einiger Zeit überführten sein Geständnis und meine Überzeugung, dass meine Bemühungen nicht fruchtlos angewendet seien. Allein, wie es bei allen Hypochondrien der Fall ist, je nachdem physische oder moralische Ursachen einen Einfluss in den Körper haben, so empöret sich das Übel mit Heftigkeit und mehreren Hartnäckigkeit aufs Neue wieder, und ich muss nach Pflichten bekennen, dass von Zeit 3 bis 4 Monaten, als ich ihn nicht wieder sah, seine Hypochondrie und übrige unangenehme Empfindungen sich sehr vermehrt haben. Er ist traurig, hat in seiner Seele die fürchterlichsten Schreckbilder, sieht nichts als Tod und Verderben, träumt im Schlummer nichts als Abgrund, Mörder und alles, was Leib und Seele foltern kann, Ein erquickender Schlaf besuchet nie seine ermatteten Augen. Er hat beständiges Zittern der Hände und Füße, seine Verdauung ist schlecht mit beständigen Blähungen und Spannen des unteren Leibes verbunden. Das ist sein trauriger Zustand, das Bild eines schwarzen, tief eingewurzelten Hypochondrie. Sollte dessen in dieser elenden Lage demselben eine Hilfe geleistet werden, so ist notwendig, dass die Entfernung trauriger Gegenstände, dagegen Aufmunterung, angenehme Unterhaltung, Bewegung in freier Luft und eine zweckmäßige Lebensordnung hierzu den Weg vorbereiten. Höchst den 21. März 1795, Schmidt, Amtsphysikus.